Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und mit einem vollen Programm. Natürlich geht es im Verlauf dieser Sendung nach Venedig. Wir wollen ja wissen, wer heute Abend den Goldenen Löwen bekommt. Anke Lewicke weiß es oder hat zumindest eine ganz klare Vorstellung davon, wer ihn bekommen sollte. Wird sie uns alles hier erzählen. Außerdem tolle Gäste, Menschen, mit denen wir geredet haben, die wichtige, schöne Filme gemacht haben. Die Schule der Frauen. Marie-Lou Sellem, sie ist ja als Schauspielerin sehr bekannt, aber jetzt hat sie ihren ersten Film gedreht, einen Dokumentarfilm. Die Regisseurin Asle Öztürkmen wiederum hat schon eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen gedreht und jetzt ihren ersten Spielfilm vorgelegt. Ellbogen, ein wunderbares Werk, vorgestellt von uns ja auch im schönen Mittwoch in dieser Woche. Und vieles andere mehr in französischer Erfolgskomödie haben wir auch für Sie. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. 2 Stunden Kino im Radio hier auf Radio 1.
Jetzt geht's ab in den Urlaub.
Hoppla.
Ja. Alles okay? Ist nicht schlimm, sie ist es gewohnt.
Geht es, Marie?
Hör auf zu flirren!
Ey, ich werde hier gerade mit einer Waffe bedroht. Ist doch klar, dass sie da weint. Jetzt entspann dich mal, Mann.
Nun ist es auch in Deutschland soweit. Die französische Erfolgskomödie des Jahres, Was ist schon normal, läuft in unseren Kinos an, die es geschafft hat, in unserem Nachbarland auf Nummer 1 zu gehen. In Frankreich waren 11 Millionen Zuschauer im Kino, um diesen Film zu sehen. Es geht, mal ganz knapp gesagt, um junge Erwachsene mit einer geistigen Beeinträchtigung, die in die Ferien fahren und bei denen sich 2 Passagiere eingeschleust haben, die nicht so ganz dazu passen. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich unseren Spezialisten für das französische Kino, Jörg Taschmann. Hallo Jörg.
Grüß dich, Knut. Hallo.
Was hat es mit diesem unglaublichen Erfolg auf sich? Also kann der Film sogar mithalten, vielleicht in einer Liga mit Filmen wie Ziemlich beste Freunde oder Willkommen bei den Stiefs? Zumindest was die Besucherzahlen betrifft, scheint es ja so.
Ja, also in Frankreich ist der da wirklich auch in einer Liga. 11 Millionen Zuschauer und das Ding läuft und läuft. Der lief ja an, da warst du noch in Cannes. Da lief der gerade an und seitdem hat er sich in der Top 10 gehalten. Also da rennen jetzt 18 Wochen später immer noch über 100.000 Leute rein.
Ja, bevor wir weiter über diesen Film intensiv reden, stellen uns doch erstmal den Regisseur und Hauptdarsteller vor, der diesen Künstlernamen hat, nicht einfach nur Artus.
Richtig, Artus ist ein Stand-Up-Comedian, der in Frankreich auf den Bühnen große Erfolge feierte. Übrigens hat ja auch mal Danny Boone so angefangen. Mhm. Und er hat auf der Bühne eine Figur gespielt, die nennt sich Sylvain. Das ist eine Figur mit einer geistigen Beeinträchtigung. Und nun für seinen ersten Spielfilm als Regisseur hat er diese Figur etwas verändert. Es geht also in diesem Film um 2 Kleinkriminelle, einen Vater und seinen Sohn Paul, den Paul spielt Artus. Die haben gerade einen Juwelendiebstahl begangen, aber ihr Fluchtauto praktischerweise auf einem Parkplatz für Behinderte geparkt. Und nun ist die Polizei ihnen hinterher. Das Auto wird abgeschleppt und da hilft ihnen ein Zufall. Es gibt nämlich eine Einrichtung, die will gerade in die Ferien fahren. Da fehlt ihnen noch ein Passagier, der heißt Sylvain. Die wissen nicht, wie der aussieht. Und dann gibt sich Paul plötzlich als Sylvain aus und sein Vater als sein Betreuer Orpi. Und diese Verwechslung führt dann vor allem im Ferienort in Südfrankreich immer wieder zu Gags, zu derber Komik und viel Spaß fürs Publikum.
Hatte ich denn diese Mischung, von der du sprichst, auch überzeugt oder ist der Film dann doch manchmal etwas zu klamottig geworden?
Also der Film fängt schon sehr klamottig an und ich finde auch, dass diese Running Gags eine Weile brauchen, um zu zünden. Da gibt es dann zum Beispiel diesen Gag, dass ein ungenießbarer Fraß den immer vorgesetzt wird und irgendwann gehen die dann selber einkaufen, kochen, haben dabei viel Spaß. Da macht man sich in diesem Film wirklich über alle und jeden lustig. Es ist so eine bunte Truppe, die diese jungen Erwachsenen spielen und das sind eben auch keine Berufsschauspieler, sondern Laien. Das war Artus auch sehr wichtig. Der hat die über Instagram erstmal kennengelernt. Und danach hat er das Casting gemacht und das Drehbuch nochmal verändert, neu geschrieben, auch die Dialoge. Und dadurch hat jetzt jede Figur so eine Eigenheit, die auch zu ihnen passt. Da ist der Dalida-Fan, der Sarkozy-Imitator, der Fußball-Fan oder eine junge Frau, die immer ein bisschen Pech hat. Die kriegt immer einen Ball ins Gesicht oder irgendwas ab. Und die Betreuerin sagen immer, das macht nichts, das kennt sie schon. Also man nimmt da keine falsche Rücksicht oder kennt keine Scheu. Da wird niemand mit Samthandschuhen angefasst und man spürt diesem Schauspielensemble auch die Freude an zu spielen. Und Artus versuchte mir im Interview zu erklären, warum sein Film zur richtigen Zeit kam. Das klingt jetzt natürlich ein wenig arrogant, aber ich glaube wirklich, keiner außer mir hätte den Film so machen können. Seit 10 Jahren spiele ich die Figur Sylvain auf der Bühne, mache Sketche über das Handicap. Das verleiht mir eine gewisse Legitimität. Ich bin auch Pate der Paralympischen Spiele in Paris. Das führt dazu, dass viele dann auch meinten, okay, der kann zu diesem Thema was machen. Und ich bin reifer geworden, seitdem ich den Film seit 10 Jahren in mir trage. Zunächst dachte ich auch, ich würde niemals Regie führen, aber nachdem ich dann mit einigen Regisseuren gearbeitet hat und bei der Arbeit zuschaute, was die so am Set treiben, dachte ich, nö, das kann ich vielleicht ja doch noch. Und der Film kommt jetzt zum richtigen Moment, hat das richtige Casting und das richtige Team.
Jörg, der deutsche Titel ist ja etwas anders als der französische, wo diese Frage nach normal oder nicht normal überhaupt nicht gestellt wird, was ich übrigens auch ganz gut finde. Also wie heißt der Film im französischen Original?
Der heißt Un petit truc en plus. Das ist dann frei übersetzt ein kleines Extra mehr. Mhm. Und das finde ich viel offener, viel subtiler und fast sogar poetisch. Und ich habe dann noch Arthus gefragt, weil ich diesen Ausdruck auch nicht kannte, wo er den her hat. Man sagt das schon im Französischen, ein kleines Extra mehr. Aber das hat nichts mit einem Handicap zu tun. Wenn jemand ein Auto verkaufen will, sagt er beispielsweise, dieser Wagen hat ein kleines Extra mehr. In meinen Sketchen spiele ich ja seit Jahren die Figur von Sylvain, ein Mann mit einem Handicap. Und den spiele ich zusammen mit meinem Kollegen Jérémy auf der Bühne. Der sagte dann zu mir, Sketch, du hast ja ein Handicap. Und ich antwortete ihm als Sylvain, ich habe keine Behinderung, ich habe ein kleines Extra mehr. Das Chromosom 21 ist ja ein zusätzliches Chromosom bei Trisomie 21. Und ich fand es schöner, ein kleines Extra mehr zu sagen als Trisomie.
Pour ce Chromosom.
Jetzt hat der Film also diesen wahnsinnigen Erfolg in Frankreich, hast du am Anfang ja geschildert. Jetzt bitte wollen wir von dir wissen, hat er auch das Zeug in Deutschland so ein Hit zu werden? Also wie sehr bist du überzeugt von dem Film?
Wie gesagt, hier ist es nicht die Geschichte an sich, die wichtig ist, sondern wie sie umgesetzt wird, was der Regisseur und Hauptdarsteller Arthus mit seinem Darsteller-Ensemble macht und wie er aus jungen Laiendarstellern, die Down-Syndrom haben, eine tolle Truppe formiert hat. Und da sieht man dann auch so etablierte französische Komiker, wie zum Beispiel Clovis Cornillac, den wir noch als Asterix beispielsweise kennen. Der spielt nämlich den Vater. Und das ist keine filmische Feinkost, aber bewusst fürs Mainstream-Publikum gemacht. Und der sich eben an alle Menschen richtet, mit oder ohne Behinderung, spielt überhaupt keine Rolle. Er appelliert an das Gemeinsame. Und das hat in Frankreich sehr gut funktioniert in all diesen Zeiten. Das ist so eine dieser Komödien zwischen Klamauk und Tiefgang. Das war ja schon eine ziemlich beste Freunde ähnlich. Mhm. Und ich glaube, das können zurzeit nur die Franzosen so machen. Ich fürchte allerdings, dass das bei uns in Deutschland nicht ganz so funktionieren wird. Ich glaube, der Film muss sich rumsprechen. Den musst du zusammen mit Menschen sehen. Erst dann funktioniert eben dieser Witz, wenn wir gemeinsam über etwas lachen. Nun ist Kinofest und wir haben eigentlich die Chance, für wenig Geld gute Filme zu sehen. Und den kann ich hier einfach nur empfehlen.
Ich danke dir ganz herzlich. Dies war Jörg Taschmann über die französische Erfolgskomödie Was ist schon normal jetzt bei uns zu sehen? Du hast es erwähnt, genau, Kinofest heißt, mit 5 Euro, ne, kann man einfach überall sich alles ansehen, was
Richtig.
Man möchte. Ich danke dir ganz herzlich. Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Ich kann es kaum glauben. Du bist bald erwachsen, also.
Das fühlt sich gar nicht so an.
Samstag ist dein 18. Geburtstag.
Ich meine, krass feiern, okay?
Jetzt bist du ready für den geilsten Club in Berlin.
Nehme ich.
Heute noch Stammgäste.
Auf der Berlinale im Generationenwettbewerb lief die Verfilmung des ersten Romans von Fatma Aydemir Elbung, ein sehr eindringlicher Film darüber, wie Gewalt entsteht und wohin sie führt. Die 17-jährige türkische Berlinerin Hazal rennt gegen die Mauern, bewirbt sich überall ohne Erfolg und ihr Frust entlädt sich dann in einer nächtlichen Gewalttat, woraufhin sie dann wiederum nach Istanbul fliehen muss, wo sie sich auch nicht wirklich zurechtfindet. Die Regisseurin Azle Özarslan, bekannt geworden mit ihrem hervorragenden Dokumentarfilm Delilah, hat mit überzeugenden Laiendarstellern einen aufwühlenden, einen kraftvollen Film gedreht, der dokumentarisch wirkt und zugleich sehr emotional ist. Ich konnte mich mit ihr unterhalten und wollte zunächst erst mal wissen, nach ihren dokumentarischen Arbeiten nun ihr erster Spielfilm, wie ist dieses Erfolgsbuch zu ihr gekommen?
Ich stand in einem Buchladen und da schaute mich wirklich eine selbstbewusste junge Frau an und das war das Buchcover von Ellbogen. Und dann las ich auch noch die Autorin Fatma Aydemir, die kannte ich noch aus der Taz, also nicht persönlich, aber als Namen. Und ich habe das Buch gelesen und es hat mich enorm berührt, insbesondere das Ende und die Figur. Es war für mich ganz klar großes Kino und bei all meinen Filmen war das schon immer so, ich spüre das dann im Bauch und es lässt mich nicht los. Und ich habe mich total naiv bei Fatma ohne Produktionsfirma gemeldet. Sie meinte, ich kenne deinen Dokumentarfilm. Den finde ich grandios, schon allein deswegen möchte ich mich mit dir treffen.
Bei so einem Bestseller einfach so anzurufen, man denkt, das läuft dann über Agentinnen und so wieder.
Ja, ich weiß. Ich habe auch gedacht, oh Gott, das ist jetzt ganz schön naiv, was ich mache. Mal gucken, wie es bei ihr ankommt, aber es kam anscheinend ganz gut an.
Das mochte sie vielleicht auch. Also wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, hat mich auch wahnsinnig beschäftigt, aber da waren auch Filmbilder beim Lesen. Der Roman ist so ungewöhnlich mit seinen beiden Teilen. Wie bist du da rangegangen?
Also für mich war die Figur Hazal so interessant. Einmal, sie ist eine junge, sehr ambivalente Figur. Man muss sich an ihr abarbeiten. Sie hat Ecken und Kanten. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und gerade für eine junge Frau mit Migrationsbezug fand ich, ist sie weder das Opfer oder eben genau die perfekte, angepasste junge Frau, die man immer so erwartet von der Gesellschaft. Und sie sprengt das alles eben. Und deswegen wollte ich eben das erzählen. Und mich hat aber auch ihr Umfeld in Berlin und das Umfeld auch in Istanbul sehr interessiert.
Also diese beiden Schauplätze gibt es. Und ganz wichtig ist am Anfang zu verstehen, was ihr wirklich widerfährt. Weil sonst können wir auch nicht nachvollziehen, was sie dann letztlich macht. Denn sie hat eine unglaubliche Wut, eine Energie. Und die spürt man auch in jeder Sekunde. Also sie steht so unter Starkstrom. Und das wird auch genau erklärt. Wir können es vielleicht auch ein bisschen beschreiben, was so der Auslöser ist.
Was ich sagen kann, ist, dass sie nicht weiß, was sie will, aber sie weiß, was sie nicht will. Sie sagt zu sehr vielem einfach Nein. Ich finde aber auch, es sind ja keine großen Momente, die sie erlebt, aber es sind so kleine Nadelstiche auch im Alltag, die sie erlebt, wo sie, finde ich, und das finde ich auch sehr berührend, gerade diese jungen Menschen sollten ja den Kern der Gesellschaft bilden und sie werden teilweise eben marginalisiert von außen und auch sehr künstlich marginalisiert. Und das spürt sie alles, kennt aber den Weg da nicht raus. Und das sind all die Punkte, die sie kennt, sie ist super klug. Es fehlt eben nur so die Türöffnerin oder der Türöffner für sie.
Sie rennt immer gegen Mauern und das sind teilweise, wie du sagst, kleine Sachen, dass man nicht in den Club reinkommt, wo man sich gefreut hat, man will jetzt feiern. Ne? Also es sind Sachen, wo sie natürlich immer das Gefühl hat, das geht jetzt nicht, weil ich so aussehe, wie ich aussehe und weil ich so heiße, wie ich heiße. Und dann dachte ich mir, was für eine Gefahr auch für so eine Geschichte. Es könnte nämlich ganz schnell total didaktisch sein. Das arme Opfer wird von allen Seiten irgendwie geschubst. Ja. Ist es ja zum Glück nicht. Woran liegt das? Vielleicht auch an der Figur in ihrer Energie.
Ja, vielleicht aber auch, weil ich wirklich von innen heraus erzähle. Ich habe sie nicht vorverurteilt. Mir war ihr Wertekompass total wichtig. Ich habe sie sehr ernst genommen als Figur und habe ihre Sichtweise auf die Welt erzählt. Und was sie ja auch spürt, ist, dass die Gesellschaft ihr nicht vertraut. Wie kann sie dann der Gesellschaft vertrauen? Und das fand ich sehr interessant und wichtig.
Du hast auch schon angedeutet, dass du wirklich den Film auch wirklich zum Berlin-Film macht, dann nachher auch zum Istanbul-Film, ist eben das Umfeld, die Freundinnen, das ganze häusliche Umfeld, das bekommt man alles sehr gut mit. Das war dir schon ganz wichtig, dass sie da jetzt irgendwie verwurzelt ist.
Ich wollte eine Laiendarstellerin haben, also Melia Kadar ist ein unglaubliches Talent, muss ich sagen. Und ich war auch sehr froh, wir haben sie über Streetcasting gefunden und wir haben 1,5 Jahre gecastet. Ich habe dann auch noch 1/2 Jahr mit ihr dann tatsächlich geprobt, auch an der Figur. Ich habe bei ihr dieses innere Brodeln gespürt und auch diese Wut auf eine Art, aber ich finde sie auch vom Gesicht her, sie wirkt auch sehr geheimnisvoll und sie ist in jeder Szene zu sehen und das muss man erstmal schaffen als Figur, dass man dranbleiben möchte. Ja. Und all das bringt sie mit.
Also Streetcasting noch nie gespielt?
Nein, ihre allererste Rolle unfassbar. Überhaupt, ja.
Aber was man auch sagen kann, was ich interessant finde, neben diesem Brodeln und dieser Wut, die ja ganz wichtig ist, auch für das, was passiert ist, kommt ja zu einer furchtbaren Gewalttat. Sie muss dann fliehen, das kann man schon sagen, glaube ich, nach natürlich, Istanbul, ja. Lebt dann dort. Sie beobachtet auch so genau. Also gerade in Istanbul, was sie auch sehr fremd ist, ne? Also kommt sie aus Berlin dann hin, finde ich ganz stark, wie wir mit ihren Augen die Konstellation begreifen, dieser Wohngemeinschaft, die Stadt selbst, die politische Situation, das lernen wir ja mit ihr. Also sie ist nicht nur so ein Vulkan, sondern ich finde, sie ist auch eine gute Projektionsfläche und eine reflektierende.
Finde ich schon persönlich, ja. Also hatte ich die Figur auch angelehnt, dass sie, das fand ich auch im Roman schon spannend, dass sie eben so eine Beobachtungsgabe hat und auch wirklich sehr scharf die Gesellschaft analysieren kann. Und das wollte ich auch mit auf die Leinwand bringen. Und der Roman ist ja auch so pur und so authentisch. Und ich habe mir eben auch gewünscht von der Darstellerin, dass sie dieses Authentische und dieses Pure mitbringt und auch mit der Figur zusammen wächst, dass man das auch mit auf der Leinwand erlebt.
Dadurch kommt eben neben Berlin, das hatten wir auch schon besprochen, wirklich ganz viel auch kurdische Wirklichkeit, die politische Situation, teilweise auch sehr brutal ist, wie die Polizei da vorgeht. Das sind alles Dinge, die du mit reinnimmst, was ganz, ganz wichtig ist. Was ich auch noch wichtig finde, und wie hat man das noch hergestellt? Wichtig finde ich ja, dass diese Tat, sagen wir es mal, oder diese Vorkommnis, so nachhallt. Sie ist ja im Alltag von Istanbul, der ist auch schön eingefangen, aber trotzdem spüre ich in jedem Augenblick, dass da doch etwas passiert ist, was so als Schatten über ihr liegt. Das darf man nicht vergessen.
Nein, also was ja so spannend das an der Geschichte. Das ist ja so ein bisschen, es ist ja ein Paradox. Es passiert etwas Schlimmes, aber für sie ist es auch für eine kurze Zeit ein Befreiungsschlag. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was man erstmal verdauen muss. Aber wir geben ihr auch kurz die Möglichkeit, dass wir sie als junge Frau entdecken, als Istanbul. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, zu sehen, was für ein Potenzial auch in ihr steckt. Was hätte aus ihr werden können, wenn sie nicht an dem falschen Tag, zur falschen Zeit an diesem Ort gewesen wäre. Es ist ja auch ambivalent, die Situation, die dort passiert. Ja. Man könnte es auch als Unfall sehen. Also es ist wirklich eine Mischung. Mehr will ich jetzt noch nicht.
Und das ist wirklich super inszeniert, muss ich auch nochmal sagen. Also gerade diese Szene, die ja so heikel ist und so schwierig, ist besonders eindrucksvoll. Sie ist gerade am Schluss mit diesem großen Schlussbild mit ihrem Gesicht eine einzige provokative, offene Frage. Und mit dieser offenen Frage geht man auch aus dem Kino heraus. Und das ist die große Leistung dieses Films. Ellbogen, vielen Dank.
Dankeschön.
Als Schauspielerin kennen wir sie natürlich bestens und wie ich finde, ganz oft so in auch experimentellen, besonderen Filmen. Sie hat eine gute Hand bei der Auswahl ihrer Rollen. Mit Winterschläfer, denke ich mir, das war eine Hauptrolle bei Tom Tykwer, ist sie richtig berühmt geworden. Wir haben sie vor kurzem erst gesehen in dem schönen Film Verbrannte Erde. Eine tolle Rolle übrigens von Thomas Aslan. Und jetzt hat sie zum allerersten Mal selbst auch Regie geführt. Einen sehr schönen Dokumentarfilm gemacht, den ich anregend, bewegend fand, auch aufwühlend zum Teil, der auch viel mit dir selber zu tun hat. Und dann freue ich mich zum einen erstmal, dass der Film jetzt ins Kino kommt. Die Schule der Frauen heißt der, frei nach Molière. Ist ein Stück von Molière. Und dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Marie-Lou Sellem. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du hast schon so eine umfangreiche Filmografie, wirklich wahnsinnig viel gemacht. Wann kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's, jetzt wechsle ich mal die Seiten der Barrikade, mache einen Dokumentarfilm, der mit meiner Profession zu tun hat, mit meinen Kolleginnen?
Ja, ich hab, glaube ich, das nicht gesagt, jetzt wechsle ich mal die Seiten, sondern das Thema kam. Das kam irgendwann und das war die Art, in der ich es bearbeiten wollte. Irgendwann stand es vor mir groß und nicht mehr unumgänglich sozusagen.
Dann kann man das Thema sehr leicht auch benennen. Es ist die Folkwang-Schule in Essen. Ganz berühmte Schauspiel, überhaupt Kunstschule, Hochschule auch. Du hast da selbst auch studiert.
Ja.
88 war Schluss, auch für die anderen Frauen. Das sind also genau die Frauen dieses Jahrgangs.
Ja.
Also das sind ja mehrere Aspekte, die da zusammenkommen bei den fünf Frauen, auch von denen du erzählst. Mhm. Eine ist sehr berühmt inzwischen, Caroline Eichhorn.
Ja, genau.
Aber es gibt auch Frauen, die dann Regisseurinnen wurden, weil sie auch gemerkt haben, mit dem Schauspielen wird das ab einem bestimmten Alter immer schwieriger. Was ist denn erstmal das Grundproblem? Es gibt auch tolle Frauenrollen, sage ich immer, Mutter Courage oder die Mutter, um mal Brecht zu nehmen.
Ja, aber im Alter gibt es die nicht mehr. Da gibt es eigentlich die großen Leading Roles, da gibt es eigentlich überhaupt nichts mehr. Mhm. Also Mutter Courage ist eine von den wenigen. Dann gibt es Elisabeth, die ist aber eigentlich deutlich jünger, von Schiller. Und dann wird es jetzt schon ganz schmal. Dann würde ich gerne mal reden, welche große Rolle es noch... Also in den klassischen Texten gibt es sie nicht. Ne? Also
ja, das oft, ja.
Mhm. Tatsächlich
übrigens auch fürs Fernsehen, fürs Kino. Also alt werden ist für eine Frau in dem Beruf eine echte Katastrophe.
Ich glaube auch für Männer übrigens. Ich glaube nicht nur für Frauen heutzutage. Ich glaube, das gleiche Problem, das sollten eben nur Männer dann beschreiben. Also da fände ich auch gut, wenn man auch mal dazu was hören würde. Ich glaube, Altersdiskriminierung ist ein Riesenthema, auf das wir zusteuern, obwohl wir immer älter werden. Vermutlich die Kaufkraft noch so 10 Jahre halten, aber trotzdem sind wir wenig repräsentiert. Mann oder Frau. Ja? Frauen natürlich durch diesen, keine Ahnung was, vorausgesetzten Attraktivitätsfaktor, mit dem sie sich überhaupt nur bewähren dürften bislang, haben es, glaube ich, noch ein bisschen schwerer als Männer. Aber ich glaube, es nimmt sich gar nicht so wahnsinnig viel.
Also die Frauen, mit denen du da sprichst, 5 sind es ja eben, die sind so herzerfrischend offen und so reflektiert und erzählen auch von schlimmsten Niederlagen, Demütigungen, auch Fehlentscheidungen gibt es ja auch in so einer Karriere. Da hätte ich eigentlich Ja sagen sollen, habe Nein gesagt. Also es ist so anrührend. Und ich dachte mir, es hängt natürlich vielleicht damit wirklich zusammen, dass ihr euch so gut kennt, dass die da so rückhaltlos sind.
Ja, also es ist halt irre, weil ich habe zu 2 Kontakt gehabt, zu den anderen 3 eben gar nicht mehr richtig. Also zu der 3. vielleicht nochmal vor 10, 15 Jahren. Aber ich hatte das Gefühl, wie Caroline ganz am Anfang des Films mal als Overvoice sagt, das wird sich wahrscheinlich wieder so anordnen, wie das schon mal war. Und das ist so, wie wenn man zu seinen Eltern zurückkommt. Das hat sich tatsächlich genauso wieder versammelt wie vor 36 Jahren eben. Und natürlich waren wir uns so nah, weil wir uns so nah wahrscheinlich waren in den Vorstellungen von unserer Zukunft, die wir mal irgendwann gemeinsam hatten. Das ist ja so eine prägende Zeit. Dann sind unsere Kinder irgendwie so alt, dass wir jetzt eigentlich bei dieser, alle sind, glaube ich, gerade die Kinder sind alle aus dem Haus und wir kommen irgendwie an dieser Zeit vorbei. Wir lassen die einen so los und gucken uns wieder an, wie waren wir eigentlich damals? Und es gab auch überhaupt gar keinen Widerstand, als ich die dann angerufen habe. Die sind eigentlich alle sofort an Bord gekommen.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob es vielleicht doch auch ein Problem sein könnte für die Frauen, die jetzt eben nicht eine berühmte Schauspielerin sind. Die machen andere großartige Sachen, also Musiktherapie, Theatertherapie, mit Kindern zu arbeiten, das ist alles wunderbar. Dass jetzt so jemand da ist wie du oder eben wie Caroline Eichhorn, die jetzt nun jeder kennt.
Nee, weil ich ja finde, dass die es irgendwie alle, alle haben es, also zum Beispiel Katharina Linder, die am Schauspiel Frankfurt ist für mich eine der großen Schauspielerinnen, die die wir haben, die ist nur zufällig an einem Haus, was jetzt nicht so prominent in der A-Liga im Moment ist. Nur, das heißt, oder würde ich auch noch nicht mal das sagen, aber da ist eine andere Presseaufmerksamkeit, als wenn die jetzt, wenn so jemand in Berlin auf der Bühne stünde, was sie ja auch getan hat vor ein paar Jahren, sagt sie auch in dem Film, da war sie halt auch, gehörte sie auch zu denen. Also das Talent und auch sicherlich Kerstin Weiß, die unheimlich viel geschafft hat in ihrem Leben und auch Cornelia Felden, die natürlich einen ganz anderen Weg gegangen ist dann irgendwann, die haben auch, glaube ich, das Gefühl, alle Erfolg gehabt zu haben in ihrem Leben, in gewisser Weise. Das war, glaube ich, überhaupt gar kein Thema bei uns.
Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir nicht eine Hierarchie haben, darum frage ich das. Und du hast jetzt dankenswerterweise die Namen alle auch mal genannt.
Genau.
Auch immer wichtig. Aber was ich mich natürlich auch frage, es sind solche Verletzungen spürbar. Das merkt man schon, das ist sehr emotional, den Frauen zuzuhören, ihnen auch zuzusehen. Du beobachtest ja auch, es sind ja nicht nur Gespräche, wo ich mich dann frage, was sind das für Verletzungen eben in einer offenbar eben nach wie vor männerdominierten Theaterwelt. Es gibt Regisseurinnen, Dramaturginnen, aber es ist offenbar doch eine stark männerbeherrschte Welt.
Ja, es war sie auf jeden Fall in unserer Jugend eindeutig und es ist so absurd, sich zu überlegen, also wir haben einen großen Anteil, sagen wir mal so, ich habe, keine Ahnung, ich würde das so sagen, die, wenn ich in dem Moment, wo mir jemand eine Ohrfeige gibt und ich akzeptiere diese Ohrfeige, dann akzeptiere ich natürlich das System, was sie mir gibt. Und wenn man das jetzt übertragen will, haben wir natürlich Ohrfeigen noch und nöcher eingesteckt und auch auf subtile Art und Weise und permanent und wie so eine Tropfenfolter, immer da, immer, wir haben ja einen Beurteilungsberuf auch, ne? Wir sind sozusagen durch diese Männeraugen beurteilt worden. Wir haben uns aber auch selber schon dahin formuliert, also noch vor vorauseilender Gehorsam. Ne? Wir haben schon uns geäußert, wir wussten eigentlich unterbewusst, zum Beispiel, was ich eben auch sage, dass ich auf so ein Privileg der Arbeit nicht habe verzichten wollen und natürlich sicherlich Rollen gespielt habe, die eigentlich Frauen, die wesentlich älter sind als ich, hätten erzählen müssen, so finde ich, ja, jetzt im Nachhinein. Aber ich habe schon gewusst und ich habe aber da nicht genau nachgeforscht in mir selber. Ich habe das wie so ein Rauschen zugelassen, wie so eine offene Rechnung, wo ich sagte, ach, pff, diesen Monat bezahle ich nicht, die bezahle ich nächsten Monat. So, ne, so ein bisschen so war das. Und ja, und ich, diese Verletzungen kommen, glaube ich, auch dadurch zustande in dem Film oder dieses Revue passieren, weil man eben, wie du sagtest vorhin, man ist manchmal vielleicht falsch abgebogen oder man erkennt auch, in welchen Anstrengungen man diesen Weg gegangen ist, ne? Wie viel man sich hat auch zugemutet und hat gefallen lassen und wie sehr man eben irgendwo natürlich dann auch mitverantwortlich ist für diese Konstruktion.
Also auch das ist in diesem Film alles erfahrbar. Der, und das finde ich dann besonders interessant, ja auch einen Dialog herstellt zwischen den Generationen. Also das fand ich ja besonders spannend, wenn junge Schauspieler und Schauspielerinnen reden über ihre Erfahrungen, dann mit den erfahrenen Frauen reden und plötzlich merken, ja, da gibt es ähnliche Erfahrungen. Trotzdem, und das ist vielleicht ja das Hoffnungsvolle an dem Film, ich finde schon, man merkt, da ist was in Bewegung.
Ja, da ist was in Bewegung. Da ist was in Bewegung und gleichzeitig ist es natürlich so, ich dachte, das ist natürlich auch ein mieser Trick von mir, aber ich habe die gesehen, ich war total begeistert von diesen jungen Frauen, die da sind und ich dachte, auf diese Art und Weise kann man sozusagen sofort begreifen, wer wir vielleicht mal waren, weil da ist natürlich trotzdem eine große Ähnlichkeit in der Hoffnung und die sind aber natürlich irgendwie viel aufgeklärter, als wir es damals waren und dennoch weiß man nicht, auf was die jetzt eigentlich zulaufen, ne, im Moment.
Aber dem wird es auch noch mal bewusst bei diesen Gesprächen.
Das habe ich auch das Gefühl.
Bekommen dann ziemlich einen Schreck und sagen, worauf lassen wir uns hier ein?
Ja.
Das ist immer die große Frage bei solchen Entscheidungen im Leben. Wichtig finde ich an diesem Film Die Schule der Frauen, der jetzt im Kino zu sehen ist, auch, dass all das, was da verhandelt wird über Frauen, über die Position von Frauen, weit über den Bühnenraum hinausweist. Das sind Fragen, die sich die Gesellschaft stellt. Heute zum Glück viel drängender als noch vor ein paar Jahren. Über all das denkt man nach, wenn man diesen Film sieht. Und dann will man auch sofort diskutieren. Und das geht ja glücklicherweise. Du bist ja noch unterwegs mit deinem Film. Heute, also das schaffen Sie auch noch, am Bundesplatz, Kino am Bundesplatz um 15 Uhr bei der Vorstellung bist du dabei. Und da nochmal, dann aber am 10., das ist der Dienstag, glaube ich.
Ja, um 18 Uhr, glaube ich, ist da die Vorstellung.
Um 18 Uhr bei der Vorstellung Kino am Bundesplatz. Und dann kann man reden über deinen ersten Dokumentarfilm, der jetzt im Kino zu sehen ist, Die Schule der Frauen, Marie-Lou Sellem. Schönen Dank, schön, dass du da warst.
Danke dir, dass ich kommen durfte.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und heute Abend wird die Nachricht um die Welt gehen. Wahrscheinlich auch hier bei Radio 1. Jan wird es wahrscheinlich auch verkünden. Aber später Abend wird das sein. Nämlich, wer bekommt den, hat ihn bekommen? Den Goldenen Löwen. Einer der begehrtesten Filmpreise der Welt. So wichtig wie der Oscar oder der Berliner Bär, der Goldene Bär, der Berlinale. Wir werden es natürlich hier in dieser Sendung nicht vermelden können, weil es erst abends passiert. Aber wir können kräftig spekulieren. Das macht Anke Liebicke sehr gern. Sie ist ja die ganze Zeit schon in Venedig. Wird also gleich so ihren persönlichen Löwen verleihen. allein und das andere dann also heute in den Spätnachrichten, vermute ich mal. Und von diesem großen Weltfestival gehen wir dann noch zu einem viel kleineren Festival, das aber auch Welt widerspiegelt, und zwar grenzenlos. Film ohne Grenzen in Bazzaro, auch zu diesem Festival gleich mehr im Verlauf dieser zweiten Stunde von 12 Uhr mittags. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde, noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Heute Abend also gehen sie zu Ende, die 81. Filmfestspiele von Venedig mit der feierlichen Verleihung des Goldenen Löwen. 21 internationale Produktionen sind an den Start gegangen und wann immer in den letzten Tagen von diesen Filmfestspielen auch mit Anke Lewicke die Rede war, ging es ja um die großen Namen, um die großen Stars. Liebe Anke, die ja für uns dieses Geschehen verfolgt hat, die sitzt jetzt im Studio von Rai, also im Palazzo del Cinema. Grüß dich erstmal, Anke, hallo.
Hallo, lieber Knut. Geht's gut?
Ja, sehr gut. Ja, auch du kommst ja auch bald wieder, Anke. Das freut mich natürlich sehr. Aber jetzt wollen wir erstmal zurückschauen natürlich auf dieses Festival und lass uns doch mal schauen, ob eben nicht nur die Stars auf dem roten Teppich, die wir auch alle gesehen haben natürlich im Fernsehen, eine gute Figur gemacht haben, sondern eben auch die Filme sich bewährt haben auf der großen Leinwand. Womit willst du anfangen?
Ja, ich würde gerne mit Joker 2 anfangen, weil also der lief ja hier am Mittwoch und sowas habe ich noch nie erlebt. Also so ein Menschenauflauf und dann waren auch ganz viele junge Männer wie der Joker geschminkt. Frauen hatten Lady Gaga Outfits an. Also da war wirklich Halligalli am roten Teppich. Aber ich kann sagen, auf der Leinwand war dann weniger Halligalli. Also ich kann mich noch so gut dran erinnern, wie Joker 1 hier lief. Dieser ganze Wahnsinn, der so viel erzählt hat von Amerika, von den US-amerikanischen Traumata, von einer Paranoia. Ja, der Film heißt dann im Untertitel Folie à deux. Also Wahnsinn zu zweit. Und man hat dann gedacht, natürlich auf der Leinwand geht es ab, dass der mit dem Wahnsinn, dass er wieder zur Lupe wird, um über das amerikanische Wesen etwas zu erzählen. Aber der Film ist so harmlos und wenn ihm die Worte ausgehen, wird er eben zum Musical. Und Lady Gaga hat so eine perfekte Stimme, die passt gar nicht zu der Brüchigkeit von Joaquin Phoenix. Also die beiden geben kein Duett ab. Der Film hebt nicht in irgendwelche Abgründe ab in den Wahnsinn, sondern letztlich ist er ganz schön seicht, Knut.
Wie schade, Anke. Ich hatte mich sehr drauf gefreut nach dem grandiosen ersten Joker, jetzt auch diesen zweiten. Also wir freuen uns jetzt nicht mehr nach deiner Besprechung und fragen nach. Gibt es dann trotzdem einige schöne Dinge, auf die wir uns freuen können? Also positive Überraschungen?
Naja, Daniel Craig ist doch der große Arbeitssuchende gerade. Er ist nicht mehr Bond. Er braucht jetzt neue Herausforderungen und ich muss sagen, er hat dann doch eine ganz gute Figur gemacht in dem Film Queer von Luca Guadagnino. Da spielt er nämlich das alter Ego von Willem S. Burroughs. Mhm. Also das spielt in den 50er Jahren in Neu-Mexiko. Die ganzen schwulen Amerikaner haben sich in Mexico City ein Eldorado aufgebaut, wo sie ihr Begehren ausleben können, wo sie auch Drogen nehmen. Und das zeigt Luca Guadagnino auch in der Künstlichkeit. Das ist alles Kulisse. Und dann verliebt sich eben die Figur von Daniel Craig in einen viel jüngeren Mann. Und er ist so hoffnungslos verliebt, verliert total die Kontrolle, nimmt noch mehr Drogen. Und dann gibt es eben immer wieder Szenen, wo du so die ganze Einsamkeit mitbekommst, wenn sich Daniel Craigs Figur eine Spritze setzt und die minutenlang ins Gesicht schaust. Und auf der Pressekonferenz ging es dann eben auch um die Sexszenen mit dem jungen Mann. Und da hat Daniel Craig gesagt, ja, es gab da eine besondere Choreografie und zusammen tanzen hätte das Eis gebrochen.
There's some choreography in the movie, which is a very important part of the movie. Drew and I started rehearsals on that months before we started filming. Dancing with someone is a great icebreaker. We just wanted to make it as touching and as real and as, you know, as natural as we possibly could.
Tatsächlich haben die Sexszenen etwas Realistisches, gerade was die Tonspur betrifft. Und ich meine, wir haben ja Daniel Craig als Bond auch ziemlich viel Martinis in sich hineinschütten sehen. Aber hier dieses abgefuckte morgens um 7 schon Tequila und dann diesen Kontrollverlust, den er als Liebeskranker erlebt. Also ich kann ja nur sagen, Knut, irgendwann habe ich vergessen, dass ich da den ehemaligen 007 hier auf der Leinwand gesehen habe.
Was ja auch eine Leistung ist von ihm, uns das vergessen zu machen, liebe Anke. Also ich denke mal, nach dem, was du jetzt gesagt hast, könnte sich Daniel Craig Hoffnung machen auf den Darstellerpreis. Wie sieht es bei den Schauspielerinnen aus?
Ja, bei den Schauspielerinnen hatten wir natürlich viele große Stars. Julian Moore, Tilda Swinton, Angelina Jolie, Nicole Kidman. Aber ich glaube, wer sich wirklich Hoffnung machen kann, ist die Schauspielerin aus dem Walter Salles-Film I'm Not Here. Sie heißt Gilda Yolanda. Und diese Gilda Yolanda, sie spielt wirklich eine Frau während der brasilianischen Diktatur, deren Mann verhaftet wird, dann verschwindet. Und sie kämpft die ganze Zeit. Sie sucht den Kontakt mit der ausländischen Presse. Sie möchte wissen, was aus ihrem Mann geworden ist. Sie möchte wissen, ob er getötet wurde, gefoltert. Und das macht sie eben über Jahrzehnte. Und dieser Frau in einem sehr konventionell gedrehten Film dabei zuzusehen, das war einfach schon unglaublich. Also ich bin wirklich bei ihr dran gewesen. Ich habe viel über die Diktatur erfahren. Ich habe viel darüber erfahren, was das mit Familien macht, was die erlebt haben. Und auch wie diese Familie dann nachher versucht hat, sich wieder ein Leben aufzubauen.
Anke, dann erstmal vielen Dank für die Tipps bis hierher, für deine Prognosen. Wir reden auch gleich weiter. Bleib dir noch sitzen im Studio der Reihe, denn den Goldenen Löwen wollen wir ja auch noch hier verleihen. Bis gleich. Jetzt hat die Stunde der Wahrheit geschlagen, liebe Anke. Wir wollen von dir wissen, wer als Favorit gehandelt wird für den Goldenen Löwen, wer sich also Hoffnung machen kann auf den ein oder anderen Preis. Ich habe ja viel Gutes gehört vom neuen Pedro Almodóvar, also The Room Next Door. Ist ja seine erste englischsprachige Produktion und sehr prominent besetzt. Du hast ja die Schauspielerin vorhin schon erwähnt, nämlich Tilda Swinton und Julian Moore. Ich muss dazu sagen, Pedro Almodóvar hat ja ein großes Jubiläum vor sich. Am 25. September wird er 75 Jahre alt. Dazu ist gerade in Deutschland eine fantastische Box erschienen mit seinen ganzen Klassikern, Anke, also die großen Filme, die uns ja auch begleitet haben jetzt durch die Jahrzehnte. Wie gefällt dir jetzt der neue, der aktuelle Almodóvar, der auch ein Geschenk ist von ihm für uns alle zu seinem Geburtstag?
Ja, er hat mich eigentlich wieder doch umgehauen, mitgenommen. Also Pedro Almodóvar ist doch der große Melodramatiker unter den Autoren, Regisseuren. Und hier geht es auch wieder um eine tragische Geschichte. Also die Figur von Tilda Swinton ist unheilbar an Krebs erkrankt. Deshalb hat sie sich eine Todespille organisiert, ein schönes Haus im Norden von New York in der Natur gemietet und hier möchte sie sterben und sie bittet ihre langjährige Freundin, die eben von Julianne Moore gespielt wird, sie zu begleiten. Daher auch der Titel Der Raum neben meiner Tür. Und bei Pedro Almodóvar ist es doch immer so, dass er mit den Mitteln des Melodrams seinen Heldinnen eine filmische Rückendeckung gibt. Und hier sind die beiden Frauen auch wieder eingebettet in warmen, kräftigen Farben. Sie bewegen sich durch elegante Räume, die Musik nimmt die Spannung auf und die Natur, von der Natur geht etwas sehr Friedliches aus. Also es ist ein sehr schöner Film, trotz des Themas, ergreifend schön und trotzdem geht man auch nicht mit schweren Gefühlen aus dem Kino, weil es geht so viel um das Leben. Fragen werden aufgeworfen, welches Leben hat man gelebt, welche Lieben hatte man, welche Erinnerungen hinterlässt man. Pedro Almodóvar hat ja schon einige Preise gewonnen, auch den Auslands Oscar, aber noch nie eben den Hauptpreis bei einem der großen Festivals. Ja, und vielleicht steht er heute Abend dann wieder in einem seiner schrill pinkfarbenen Anzüge auf der Bühne.
Auf jeden Fall habe ich jetzt also große Freude und denke mir, das wird wahrscheinlich auch wirklich ein schönes Geschenk sein zu seinem 75. für uns alle. Der neue Film von Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Offenbar auch für dich ein ganz guter Kandidat für den Goldenen Löwen. Jetzt würde mich interessieren, wer könnte ihm noch Konkurrenz machen?
Ja, es gab hier ein monumentales Werk, Knut. 3 Stunden lang The Brutalist des 36-jährigen US-Amerikaners Brady Cooper. Und dieser Film ist im analogen Breitbandformat gedreht und wurde hier auf 70 Millimeter vorgeführt. Und der Regisseur fasst die Handlung seines Films ganz einfach zusammen. Es geht um einen Mann, der den Faschismus entflieht und den Kapitalismus dann begegnet. Und diesen Mann spielt mit fiebrigen Bewegungen Adrian Brody. Er ist der aus Ungarn kommende jüdische Architekt Laszlo Todd. 1947 emigriert er in die USA. Dort trifft er einen Millionär, der will ihm helfen, seine architektonischen Visionen zu verwirklichen. Doch dieser Millionär behandelt den Todd wie ein Maskottchen, demütigt ihn. Und die 70-Millimeter-Bilder haben so etwas Pulsierendes, ziehen einen so rein in die Handlung, in den Strudel der Ereignisse. Das ist ein unglaublicher Bildertrip. Aber da wird auch viel verhandelt. Holocaust und Migration, Antisemitismus und Rassismus, Hybris und Architektur. Und der Film hat eine Wahnsinnskraft und Energie, wie eben auch sein Held, der nicht noch einmal Opfer werden möchte, der sich wehrt, der durch seine Architektur leben möchte, also und mit seiner Architektur auch seine Geschichte festhalten möchte. Mhm. Und genau was der Architekt im Film möchte, macht der Film eben von seiner Form her. Also das ist einfach ein großer Filmknot.
Auch darauf freuen wir uns natürlich, Anke. Aber konntest du denn auch so neben diesen großen Filmen, von denen du jetzt gesprochen hast, so Entdeckungen machen? Das ist ja auch mal so schön, bei so einem großen Festival dann so in die Ränder zu gehen und da zu schauen.
Ja, Knut, wir verfolgen doch schon seit einigen Jahren die Filme georgischer Regisseurin. Mhm. Also Crossing läuft ja gerade noch in den Kinos oder Amseln im Brombeerstrauch. Und hier gab es auch wieder einen Film, und zwar von Dea Kolumbi-Gilavsvi. Der Titel ist April, und da begegnen wir auch wieder einer sehr eigensinnigen Frau. Sie ist Ärztin in einer Frauenklinik in der Provinz. Und auch dieser Film hat eine ganz eigene Form. Also man sieht in strengen Bildern erstmal eine Geburt, dann eine Abtreibung. Also die Ärztin versucht eben mit den Abtreibungen in dieser sehr religiösen Provinz den Frauen auch zu helfen. Und gleichzeitig guckt sie auch immer wieder in ihre eigenen sexuellen Abgründe. Und durch diese ruhigen Bilder wird die Heldin und das, was sie so macht, aufgefangen. Und dann gibt es auch viel da als Kontrapunkt ihre Naturaufnahmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Isabelle Huppert, die ja die Jurypräsidentin ist und die ja auch immer wieder Frauenfiguren gespielt hat, die die Herausforderung gesucht haben, die nicht Identifikationsträgerin unbedingt sind, dass sie diesem Film doch einiges abgewinnen kann.
Anke, mehr werden wir heute Abend wissen. Aber ein letztes Wort noch von dir. Es scheint so, wenn ich dir so zuhöre, das tue ich ja schon die ganze Zeit natürlich sehr intensiv, dass Venedig wieder eine tolle Sause war, um es mal so zu nennen.
Ja, ich meine, du hast es ja schon mitbekommen. Das waren ja schon irgendwie ganz unterschiedliche Filme. Und Venedig war einfach eine irrsinnige Achterbahnfahrt durch die Genres, durch die filmischen Spielereien. Und es ist eine Achterbahnfahrt, die immer wieder in die Realität geführt hat. Also das war schon toll. Und wir haben ja immer wieder über den roten Teppich gesprochen. Und die Fotos, die da gemacht werden, die gehen ja auch um die Welt. Mhm. Und die erzählen doch dann auch von einer Lebendigkeit des Kinos, von dieser großen Feier des Kinos in den letzten 10 Tagen hier in Venedig.
Anke hat die Lebendigkeit des Kinos gespürt in Venedig. Ich danke dir ganz herzlich, dass wir daran teilhaben durften, freuen uns auf deine Wiederkehr und wünschen heute natürlich noch einen tollen Preisverleihungsabend in Venedig. Mach's gut, tschüss.
Tschüss, Knut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.